Morgen. Grüß euch ganz herzlich. Ja, neulich haben meine Frau und ich einen PSTR-Test gemacht. PSTR-Test. Nicht zu verwechseln mit PCR. Kennen wir ja schon, ne? Seit einiger Zeit PCR-Test. Beim letzten PCR-Test, da waren wir beide positiv. Hier bei diesem Test war nur meine Frau positiv. Weil das ist ein Persönlichkeitstest. Ja, wir dachten, wir machen das mal. Macht man immer so bei beruflichen Veränderungen und so, dachten wir, machen wir mal so einen Test. Es sind so 300 Fragen und wir haben uns da so eingerichtet an unserem Küchentisch, sie auf ihrem Laptop, ich auf meinem, und wir gingen diese Fragen durch. Bisschen seltsame Fragen, manchmal denkt man, na, was wollen sie denn damit herauskriegen? Die schickt man dann ein und irgend so ein kluger Algorithmus, ich hoffe auch ein Psychologe, schaut da mal drauf und dann bekommt man so ein kleines Inventar, ja, so seine Eigenheiten, ne? Kann die Qualität dieses Tests jetzt nicht richtig einschätzen, mache auch keine Werbung dafür, aber es war ganz interessant. Das wurde dann aufgeteilt in so drei Ebenen. Da gibt es dann so diese Tiefenstruktur, also das, ich sag mal, wie man einfach ist. Kann man auch nichts dran machen. Also irgendwie vielleicht genetisch oder allerfrühste Kindheit, wie auch immer, einfach so ein Ding, wo man mit klarkommen muss. Ne? So ist man halt. Gibt es auch nicht positiv oder negativ natürlich. Und dann war so eine mittlere Ebene, das ist das, was man so die letzten Jahre, vielleicht auch so ein bisschen also aus der Pubertät danach oder wie auch immer, ich bin kein Fachmann, sich irgendwie so verinnerlicht hat, wo man aber auch dran arbeiten kann. Mit ein bisschen Hilfe und ein bisschen Geduld kriegt man das ein oder andere vielleicht noch in den Griff. Und dann gibt es so die oberste Ebene, so ein bisschen Tagesform sogar vielleicht, also was so die aktuelle Situation, so wie man darauf reagiert, was man vielleicht daraus heraus ausprägt. So war das. Nun war es so, das wird in so einem Koordinatenkreuz dargestellt, bei mir war war das so, dass die das unten in die Fußzeile drucken mussten. Also so war diese eine Eigenart, die ging bis ganz unten, das war gar nicht vorgesehen. Hat uns vieles erklärt. Bei meiner Frau genau das Gegenteil. Also wir waren an zwei unterschiedlichen Punkten des Universums, kann man sagen. Unterschiedlicher kann man kaum sein. In dieser tiefsten Ebene. Aber, und darauf will ich eigentlich hinaus, was schön war, was uns gefreut hat und interessant, wir haben das dann mal so auch übereinander gelegt an die Fensterscheibe, auf dieser Ebene so das Tagesding, was macht das Aktuelle gerade mit uns, waren wir absolut deckungsgleich. Bis auf eine Sache, so Kontaktfreudigkeit, da waren wir immer noch, könnt ihr mal raten, wer da was war. Aber das war schön. Das war eine interessante Erfahrung, die uns auch irgendwie gefreut hat, dass Menschen, die so unterschiedlich sind, ohne dass man es jetzt drauf angelegt hat, sich aber angesichts dessen, was ihnen gerade offensichtlich begegnet, einschwingen auf eine harmonische Perspektive auf eine Sache und sogar so weit, dass es unser Inneres irgendwie mit beeinflusst. Das war schön. Also zwei Menschen, die es darauf anlegen, miteinander klarzukommen, schwingen sich aufeinander ein. Aber wie ist das jetzt bei mehr als zwei Menschen? Einer größeren Familie oder in einer Gemeinde oder im Dorf oder in einer Firma, wo also mehrere Menschen mit sehr unterschiedlichen Charakteren, sehr unterschiedlichen Zielen und Biografien, Empfindungen und so weiter miteinander ein System, sagen wir ja, bilden, schwingt sich das auch so miteinander ein. Ich weiß noch aus meinem früheren Beruf, also aus der Physik, selbst drei Körper, ja, das ist ein interessanter Zusammenhang, selbst drei Körper, vielleicht drei Sonnen oder so im Universum, die sich irgendwie umkreisen, also eng miteinander zu tun haben und eine gewisse Anziehungskraft haben, selbst drei Körper kann man nicht mehr geschlossen berechnen und sagen, wo wird Körper 1 in einer Stunde sich aufhalten. Ist nicht möglich. Ist interessant, ne? Geht nicht. Also schon drei Körper wirken aufeinander so komplex ein, dass es nicht mehr berechenbar ist, nur erlebbar. Spannend, ne? Würde man meinen, man kann ja so viel berechnen, aber es geht nicht. Chaotisch. Wie erst bei Menschen. Also nochmal, in der Gemeinde, im Dorf, in der Firma, in der Familie, wir merken, dass wir immer wieder in Verknäulungen, sag ich mal, geraten, immer wieder, dass eben nicht harmonisch ist, sondern sich irgendwie verschlingt und wir in Dilemmata und Herausforderungen kommen, die einfach irgendwie in der Natur der Sache liegen. Und davon handelt diese Geschichte heute mal. Ab jetzt gilt auch erst Predigtzeit, gell? Jetzt sind wir erst beim Text. Davon handelt diese Geschichte heute Morgen. Also eine Familie, die zusammen unterwegs ist und irgendwie in Verstrickungen, Verknäulungen gerät, in Dilemma gerät, Dilemmata. Und diese Geschichte erzählt nun, wie sie das auflösen. Es ist eine Geschichte, die zweite Geschichte in der Bibel, in der diese Magd Hagar vorkommt. Wir kennen sie aus dieser schönen Jahreslosung, die wir letztes Jahr hatten. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das war ihre Glaubenserfahrung. Und hier an dieser Stelle kommt sie jetzt wieder vor. Und wir kennen die Geschichte ja alle von der Kinderstunde her. Also Abraham, diese große Verheißung, er soll ein großes Volk werden, ein großes Land erben. Und Gott will sein Volk aus diesem alten Ehepaar aufbauen. Dann sollte man aber wenigstens mal ein Kind haben, aber das stellt sich irgendwie nicht ein. Und dann geht das ja eigentlich, die ganze Abraham-Geschichte, wir hatten ja hier öfter schon Abraham auch, gell, geht eigentlich darum, um diese Frage, wie komme ich jetzt zu diesem Nachkommen, zu diesem einen wenigstens. Und verschiedene Vorschläge macht er ja im Lauf der Geschichte, das kennen wir alles, bis auch dieser eine Vorschlag kommt, Kapitel 16, dass die Magd genommen wird. Statt der Frau, die offensichtlich kein Kind bekommt, ist ja die Überschrift eigentlich über der Abrahamsgeschichte, Sarah bekam kein Kind, der erste Satz über diese Familie, ne, interessanterweise. Und dann nehmen sie diese Magd, für uns ganz skurril, ja, damals im alten Orient üblich. Also man kennt es auch aus anderen Geschichten, nicht nur der Bibel, wo es auch vorkommt, sondern auch in anderen Völkern und Texten, kommt das vor, man nimmt dann die Magd der Ehefrau und die hat dann ein Kind mit dem Mann und das Kind wird dann, so heißt es, auf den Schoß der Ehefrau geboren, ja, so im Sprachgebrauch, und das ist dann ihr Sohn. Ja, es gilt, oder ihr Kind, als wäre es von der Ehefrau. So machen sie es dann und wir wissen alle, was passiert. Ismael kommt auf die Welt und Gott lässt sich aber nicht abhalten von seinem ursprünglichen Plan, ja. Und dann kommt es doch noch zu diesem verheißenen Erben. Wir wissen, dass der Isaak. So, und jetzt haben sie ein Problem. Jetzt gibt es zwei Kinder. Und im Orient gilt ja noch was anderes, nämlich, dass nur einer dieser Hauptsegensträger Erbe ist. Und jetzt kann man es nur noch falsch machen mit zwei Kindern, ja. Und davon handelt diese Geschichte. Also schauen wir uns mal an, sie ist sehr fremd, ja, das haben wir schon gemerkt in der Einleitung, das ist eine Praxis, die haben wir natürlich glücklicherweise nicht mehr und vielleicht auch diese Probleme dadurch nicht, aber andere. Und schauen wir mal, ob diese Geschichte uns da orientieren kann. Hier vorne läuft der Rembrandt mit, hoffe ich, und ich finde großartig, wie er diese Szene malt, er hat sie ganz oft gemalt. Irgendwie hat sie ihn doch sehr angesprochen und vielleicht kann so ein innerer Rembrandt euch auch mal diese Szene vor Augen malen und dann arbeiten wir sie gleich mal so ein bisschen durch. Also 1. Mose 21, die Verse 8b bis, wo sind wir, 21. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaak entwöhnt wurde, also der verheißene Sohn. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, dass er lachte. Da sprach sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu ihm: Lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche. Denn nach Isaak soll dein Geschlecht genannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Knaben, und schickte sie fort. Er zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne, einen Bogenschuss weit. Denn sie sprach, ich kann nicht ansehen, des Knaben sterben. Sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar, fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben dort, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben, führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland. Lieber Herr, wir danken dir für diese Geschichte, eine ganz alte Geschichte, seit Jahrtausenden erzählt von einem zum anderen. Heute liegt sie hier vor uns und wir wollen dich bitten, Herr, dass sie uns ermutigt, als Christen zu leben, heute hier und jetzt. Amen. Ich muss mal kurz zu meinem Glas gehen. Ja, eine überaus kunstvolle Erzählung. Ich bin ja in dieser schönen Position, mich stundenlang, tagelang mit so einem Text zu beschäftigen. Und ich habe gemerkt, großartig, das ist eine tolle Geschichte. Also, wenn man aufmerksam als Zuhörer dieser Geschichte mal folgt, dann merkt man, man wird auf so eine innere kleine Achterbahn geschickt, ne? Der Gefühle dabei. Ich weiß nicht, wart ihr nicht auch oder seid entsetzt von Sarahs berechnender Härte, oder? Also nimm diese Magd und diesen Sohn und weg. Der lacht, steht da. Ne? Luther hat ursprünglich mal übersetzt, sie sah, dass er ein Spötter war. Das ist nicht richtig, also leider nicht so gut Luther sonst natürlich übersetzt, aber das ist nicht richtig an der Stelle. Also das Wort heißt spielen oder lachen. Ja? Also das Kind, die beiden Kinder, so stelle ich mir es vor, sie knetet da ihr Brot vielleicht in der Küche und sie schaut aus dem Fenster und die beiden sind da im Hof zugange und sie sieht, die kommen gut klar. Das wird mal ein Problem. Der Sohn ist jetzt, ist gerade entwöhnt, also heißt, im Orient war das ungefähr mit 3 Jahren. Also er war über diese Schwelle der Kindersterblichkeit, die bis zu diesem Alter sehr hoch war, war hinaus, er hat eine Zukunft. Und in diese Zukunft schaut sie nun und sie sieht, jetzt sind das 2, die verstehen sich gut. Das wird mal ein Problem, denn nur einer kann ja erben und das soll natürlich ihr Sohn sein. Sie hat alles vergessen, was da für ein Deal zwischen der Magd, vielen Dank, und ihr war. Vertreibe sie. Merkt ihr, wie sie die Namen vermeidet? Also sie sagt nicht Hagar und sie sagt nicht den Namen des Kindes. Diese Magd und ihr Sohn, weg mit ihr. Berechnende Härte, mit der sie ihren eigenen Sohn in Stellung bringt. Und dann die Überraschung, ne? Ging es euch nicht auch so? Vers 12, Gott findet das gut. Macht es so. Abraham. Krass, ne? Das ist eine Straftat, die in die Wüste zu schicken. Das merken wir ja als Leser sofort, ne? Diese kleinen Ressourcen hier, ein Schlauch mit Wasser, ein bisschen Brot und damit jemanden in die Wüste schicken, das geht nicht gut. Krass, ne? Krass. Diese kühle Schilderung des Gehorsams von Abraham, das soll jedoch unterstrichen werden. Früh am Morgen stand er auf, ne? Ganz knapp geschildert, damit man sieht, wie er in der Spur ist dort. Wie auch an der anderen Stelle, als er später seinen eigenen Sohn opfern soll. Auch da ist eine ähnliche Schilderung. Und dann wie furchtbar die Verzweiflung, ne? Als sie das Kind nimmt und dann auf diese Halbdistanz geht. Sie kann das Kind nicht alleine lassen, aber sie kann auch nicht weggehen, weil es ihr Sohn ist. So geht sie auf diesen Bogenschuss, auf diese halbe Distanz irgendwie. Man merkt förmlich, dass sie nicht weiß, was sie tun soll. Das Einzige, was sie machen kann, ist das Kind ein bisschen in Schatten legen wenigstens, dass es da stirbt. Furchtbar, ja? Aber eben auch wieder diese Überraschung. Vom Himmel dann die Stimme, der Engel, der das unterbricht, der sie wieder sieht und der das Kind rettet. Ähnlich wie es dann später in Kapitel 22 sein wird, wenn Abraham seinen Sohn opfern soll und auch da die Stimme aus dem Himmel kommt. Schön, tolle Geschichte. Was sagt sie uns? Ist ja eine eigentlich sehr, nochmal, sehr unchristliche Geschichte, ne? Mit dieser Vertreibung in die Wüste. Nochmal, das ist in heutiger Perspektive, das ist eine Straftat, das ist etwas Schlimmes. Was macht man damit? Ich fand es irgendwie faszinierend, diese alte Lagerfeuergeschichte einmal einer künstlichen Intelligenz vorzulegen. Soll die sich doch damit abmühen? ChatGPT, schon mal gehört, ne? Jeder von euch kennt das wahrscheinlich mittlerweile. Und ich habe einfach mal geschrieben, so, lieber Supercomputer, sag mir doch mal, und der kopiert ja nicht einfach aus dem Internet irgendwelche Predigten raus, sondern das ist ja, ich sag mal vorsichtig, eine kreative Leistung. Ne? Also ich sag, liebes ChatGPT, Genesis 21 und dann unsere Verse hier, das ist eine Geschichte, von der wir lernen sollen, das, Pünktchen, 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 machen wir mal bitte 10 Punkte. So, was kommt raus? Gut, ist interessant. Also, das ist eine Geschichte, von der wir lernen sollen, dass Eifersucht und Rivalität in Beziehungen zu schmerzhaften Konsequenzen führen können. Gott uns auch in schwierigen Situationen nicht verlässt und uns segnet. Das ist eine Geschichte, die uns zeigt, dass Gottes Pläne manchmal anders aussehen können als unsere eigenen, aber letztlich gut sind. Also hier versetzt sich das Ding in die Hagar, die in die Wüste muss und eigentlich einen schlechten Weg, aber im Endeffekt nachher ist es doch ein guter. Ne? Es wichtig ist, barmherzig und fürsorglich zu sein, besonders gegenüber den Schwachen. Unser Vertrauen auf Gott und seine Verheißung uns helfen kann, durch schwierige Zeiten zu kommen. Ja, wieder ist er da bei Hagar in der Wüste und der Engel und eine schwierige Zeit und trotzdem kommt Gott und hilft ihr. Ne? Wir unseren Nächsten nicht aufgrund ihrer sozialen Stellung oder Herkunft ablehnen sollen, weil sie eine Ägypterin waren. Gott auch denen hilft, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Wir niemals aufgeben sollen, selbst wenn es aussichtslos erscheint. Und unser Handeln Konsequenzen hat, sowohl für uns selbst als auch für andere. Und dass wir uns bewusst sein sollen, welche Auswirkungen unsere Entscheidungen haben. Stark, oder? Stark. Bisschen komisch war vielleicht, dass er immer wir sagt, ne? Gott uns segnet und Pläne für uns hat und so. Muss man ein bisschen drauf aufpassen auf die Maschine. Ne? Aber sonst stark. Also stark. Hat mich herausgefordert, ein bisschen was Tieferes zu finden, damit ihr beim nächsten Mal nicht hier vorne einfach ChatGPT ablaufen lasst. Ne? 3 Punkte habe ich. Der erste ist schön, der zweite ist sehr herausfordernd und der dritte ist wieder schön. Und die Länge ist natürlich abfallend. Also erstens, das ist eine Geschichte, die uns versteht, und uns verheißt, dass sich der Segen durch unsere Verhältnisse und Verwicklungen schlängeln kann. Das ist eine Geschichte, die uns versteht und uns verheißt, dass sich der Segen durch unsere Verhältnisse und Verwicklungen schlängeln kann. Also zunächst mal erste Feststellung, ich finde es ungeheuer ermutigend, dass eine solche Geschichte überhaupt in der Bibel steht. Also es ist ja das Anfang, der Anfang des Volkes Gottes, diese Familie hier, der sagt Gott, mit denen fange ich an. Und es ist eine Chaosfamilie, muss man sagen. Es wird ja auch noch schlimmer, wenn man nachher dann liest hier mit Josef und Jakobs Familie, der hat dann zwei Frauen und zwei Mägde, wird da immer noch komplizierter und die Kinder werden gegenseitig vorgezogen, der eine dem anderen und eine Rabaukentruppe, ja, diese 12 Brüder, wie wir wissen, eine Chaosfamilie. Aber Gott sagt, das sind meine Leute. Es ist einfach, wie es ist. Kompliziert, wie es halt einfach ist, menschlich, allzu menschlich geht es dazu. Und alles das, was unsere Beziehungen prägt, nochmal in Familie, Firma, Dorf und Gemeinde, das ist in dieser Geschichte und dieser Familie auch versammelt. Da geht es um Neid, da geht es um Machtgefälle, das sind Beziehungsgeflechte, Liebe, Abhängigkeiten, Zugehörigkeit und Fremdheit, Patchwork-Situationen, unterschiedliche Meinungen, die man nicht miteinander harmonisieren kann, wie es halt überall ist. Das, was hier die Sarah will und was Abraham will, das kann man nicht harmonisieren, das kriegt man nicht übereinander, das schließt sich aus. Unumkehrbares, das man über sich gebracht hat. Das sind nun mal jetzt zwei Kinder, kann man auch nicht zurückdrehen. Alles das kennzeichnet doch auch unsere Situation. So ist es, sagt Gott. Das sind meine Leute. Fertig. Er setzt ihnen keinen Heiligenschein auf und baut einen unendlichen Abstand auf, den wir jetzt heute irgendwie da reduzieren sollen, sondern er sagt, so ist es. Und alle sind doch eigentlich auf der Suche nach Segen hier. Keiner ist ja der Böse. Jeder ist auf dem Weg und verarbeitet jetzt diese Diskrepanz zwischen dieser großen Verheißung und der Realität. So geht es uns doch auch allen. Wir wollen doch alle irgendwie gut sein. Und so ist es hier auch. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was man eigentlich erwartet von Gottes Seite her und was Realität ist, das muss jetzt verarbeitet werden und jeder macht es auf seinem Weg. Und so kommen sie in Verwicklungen und Verknäulungen rein, so wie wir auch in der Gemeinde. Und parallel handelt Gott auf seinem Segenspfad, lässt sich davon nicht abhalten. Auch wenn es dadurch komplizierter wird. Er gibt jetzt noch diesen verheißenen Sohn, obwohl jetzt alles schwierig wird dadurch. Jetzt gibt es zwei Kinder und jetzt kann man es nur noch falsch machen. Aber Gott macht es trotzdem. Hier ist nichts einfach in dieser Geschichte. Man lernt das ja im Studium dann hier für solche Erzähltexte, da so eine Tabelle zu machen oder so eine Grafik, ja, wer ist hier die handelnde Person und was soll von A nach B bewegt werden durch die Geschichte und wer ist der Helfer und wer ist der Gegner, kann man schön so narrative Schemen aufzeichnen, habe ich hier ein paar Blätter voll gemacht für die Geschichte, geht nicht, kann man nicht sagen, das ist der Gute, das ist der Gegner. Im Leben kann man das, muss man es manchmal oft sagen, ja, das will ich hier ganz klar machen, also da kann man sagen, wer ist Täter und Opfer. So einfach kann man es sich nicht machen. Aber hier ist ganz kompliziert. Hier sind ja keine Täter, ne? Es ist einfach nicht klar, wer hier was ist. Und auch wir sind doch auch in den Systemen, in denen wir unterwegs sind, nochmal Gemeinde, im Dorf, in der Firma, auch nicht immer die beste Version unserer selbst. Das kann ich mit Blick auf die letzten Monate oder Jahre auch sagen, von mir selber. Wir machen geistlich, ethisch, weisheitlich nicht immer die beste Figur. Ja? So ist es. Und wir verändern uns. Wenn man nochmal Kapitel 16 zurückblättert, wenn ihr das nochmal vielleicht in eurer privaten Bibellese macht, sind dieselben Figuren, die da vorkommen, in der Geschichte davor, aber sie haben sich verändert jetzt. Es sind dieselben, aber es ist etwas mit ihnen passiert. Und so ist in unserem Leben ja auch, wir verändern uns. Und das macht die Sache manchmal komplizierter. Also, was sagt uns diese Geschichte? Gott hat eben nicht die Haltung, klärt erstmal euer Zeug und dann kann ich euch auch den Segen anvertrauen. Nein, Gott gibt seinen Segen in unsere menschlichen, allzu menschlichen Systeme und Netzwerke rein. Und auch ihr als Gemeinde seid ja ein System mit unterschiedlichen Menschen. Braucht man sich ja jetzt nur mal umschauen aktuell. Wir sind unterschiedlich. Wir versammeln uns alle hier, weil wir eigentlich auf der Suche nach Segen sind. Deswegen kommen wir jeden Sonntag hier hin und an den anderen Tagen. So wie diese Figuren hier auch. Wir sind auf dem Weg nach Segen und trotzdem verwickeln wir uns immer wieder miteinander, weil wir Menschen sind. Und wir wollen es doch alle eigentlich gut machen. Selten Menschen angetroffen in der Gemeinde, die es irgendwie böse meinen. Das ist nicht so. Also Gott hält uns nicht den Abstand zu einem Ideal vor, sondern er sagt, ich verstehe das. Das ist übrigens der wichtigste Satz in der Seelsorge, habe ich gemerkt. Man kann auch mal einen Ratschlag geben, keine Frage, aber das Wichtigste, was Menschen wirklich hören müssen, ist zu sagen, ich verstehe das. Das sagt Gott hier, ich verstehe euch. Ich verstehe, dass es so ist. Ich verstehe, dass es kompliziert ist. Und es ist ein Risiko, das Gott eingeht, dass er den menschlichen Systemen seinen Segen überlässt. Im alten Orient, wo hier so skurrile Praktiken waren, bis hin ins Space Age, sagen wir mal in 400 Jahren, wenn wir jede Woche auf dem Mars fliegen, ja, keine Ahnung. Da muss man auch noch Christ sein können. Gott traut sich, seinen Segen in diese Systeme zu geben. Und diese Geschichte ermutigt uns zur Ehrlichkeit, einfach zur Selbst- und Fremdannahme. Menschlich sein. Erster Punkt. Zweiter. Ach, du machst das von ganz alleine, das ist ja toll. Das ist eine Geschichte, die uns ermutigt, unsere verfahrenen Situationen oder Dilemmata aufzulösen, auch wenn es schmerzhaft ist. Eine Geschichte, die uns ermutigt, unsere verfahrenen Situationen aufzulösen, auch wenn es schmerzhaft ist. Das hier ist ja ein Dilemma, also eine verfahrene Situation, die ist, das ist wichtig, nicht einfach nur kompliziert. Kompliziert ist nicht so schlimm. Komplizierte Sachen kann man lösen. Muss man sich nur Zeit nehmen, vielleicht Fachleute dazu nehmen, jeden Schritt langsam machen, dann kann man eine komplizierte Sache lösen. Also hier für die Schüler unter euch, x im Exponenten, ja, schwierig, aber geht. Muss man viele Schritte machen und rechnen und immer wieder aufpassen, aber am Ende steht x ist gleich, in der Regel. Das steht in der ersten Zeile, ist das schon drin, die Lösung, die ist schon drin. Man muss sie nur sehen lernen, schrittweise. Das ist kompliziert, ne? Aber kompliziert geht. Aber das hier ist ein Dilemma. Also ein Dilemma ist eine Situation, bei der es keine Lösung gibt, die für alle gut ist. Sondern wenn ich so etwas auflöse, dann weiß ich sehenden Auges, ich werde jetzt was machen, das ist ungerecht. Ich muss jetzt was machen, das wird Schmerzen erzeugen. Und wir alle kennen so Situationen in unserem Leben. Die Kleinen, ja, die eigentlich im Grunde egal sind, beim Einkaufen kann ich mich nicht entscheiden, das oder das, bis hin zu den ganz wesentlichen Fragen unseres Lebens, wo wir in solche Dilemmata hineingeraten können. Es wird eine Enttäuschung geben, eine Verletzung, das ist vorher schon klar. Und so akzeptiert Gott tatsächlich hier die Lösung der Sarah. Aber er bricht diesen kühlen Pragmatismus. Ist euch das aufgefallen beim Hören? Er vertieft diese Sache ganz erheblich und macht einen geistlichen Vorgang aus dem, was Sarah einfach nur pragmatisch lösen wollte. Die Luther-Übersetzung, auch an der Stelle leider, verwirft sie das, komischerweise. Denn dort steht in der Ursprache tatsächlich, lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und dann steht da deiner Magd. Nicht der Magd. Das war ja das, was Sarah eigentlich wollte. Ne? Nein, Gott sagt, ich sehe diese tiefe Verbindung, die da ist. Und wegen deines Sohnes. Das ist entscheidend, das ist ein entscheidender Unterschied. Also Gott macht aus diesem Vorgang im Gebet, kann man ja sagen, das Gespräch Abrahams mit Gott ist ja wie ein Gebet, er macht einen vertieften Vorgang daraus. Nicht einfach kühler Pragmatismus und ergänzt das Ganze noch durch eine Verheißung. Auch ihn, du kannst loslassen, auch ihn werde ich zu einem großen Volk machen. Also eine ungeheure Vertiefung und Vergeistlichung dieses ganzen Vorgangs, der letzten Endes aber schmerzhaft bleibt. Und jetzt wird auch gehandelt. Es bleibt jetzt nicht bei dieser frommen Schau einfach nur, sondern jetzt wird tatsächlich der Schritt gemacht, der auch schmerzhaft ist. Und was dann geschieht, das kennen wir alle aus diesen Situationen in unserem Leben, wenn wir solche Auflösungsprozesse gestalten. Jemand bekommt seinen Willen, hier die Sarah, einer steht zwischen den Stühlen, Abraham, der nicht so richtig weiß, das eine und das andere nachvollziehen kann. Jemand muss was aushalten, die Hagar, und jemand wird ganz vergessen. Ist euch das aufgefallen, dass im ganzen Text der Name Ismael nicht einmal vorkommt? Man würde sich fragen, hat eigentlich mal jemand das Kind gefragt? All diese Rollen, die sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedlich gerecht sind, die kennen wir auch in unseren Prozessen. Aber trotzdem wird dieses Dilemma so gelöst, im Gebet und Abwägung und Mut und auch in der Gewissheit, dass Gott sich dazu stellt. Da kommen wir gleich im dritten Punkt ganz kurz zu. Aber ich will es nochmal ganz persönlich jetzt auch machen. Wo bist du gerade in einem solchen Dilemma? In welchen Schritt zögerst du gerade raus, weil du weißt, damit werde ich in die Wüste gehen. Da werde ich erstmal nichts haben, werde ich nichts erwarten können. Da kann ich nur vertrauen, kann ich nur verlieren erstmal. Du zögerst raus, obwohl du weißt, dieser Schritt ist jetzt nötig, um den Segen zu erhalten. Und es geht nicht immer nur um Abschiede. Kapitel 16, nochmal, ja, eine sehr, sehr ähnliche Geschichte, wo sie in die Wüste flieht und gefunden wird. So ähnlich, dass manche Ausleger meinen, das war ursprünglich mal eine Geschichte. Kann durchaus sein. Da geht es um Bleiben. Da geht es darum, dass jemand Resilienz gewinnt, wieder in den Konflikt zurückzugehen, durch eine Glaubenserfahrung. Also es geht nicht immer um Abschied. Aber was vielleicht auch an Haltungen musst du fortschicken? Wen oder was freigeben? Wo hindert etwas den künftigen Segen, aber dir fehlt die Konsequenz, das zu regeln? Und mir, ich meine mich immer mit. Wo musst du vielleicht auch eine Rolle annehmen lernen? Und hier will ich das nochmal unterstreichen. Es geht nicht um Unrecht. Auch in der Kirche und in der Gemeinde muss niemand Unrecht aushalten und eine Rolle annehmen. Bitte. Das muss immer genannt werden. Sofort nach vorne. Opfer und Täter, ganz klar. Aber wir kennen ja auch diese ganzen Prozesse dazwischen, wo ich sagen kann, hier müsste ich jetzt, könnte ich noch 1000 Sachen aus meiner Position sagen. Aber gut. Wo muss ich vielleicht eine Rolle annehmen lernen, die ich bisher als allein ungerecht wahrgenommen habe? Und sie ist auch ungerecht. Aber ich bin vielleicht Teil einer solchen Auflösung und soll jetzt mit Blick auf Gottes Begleitung Vertrauen lernen, einen Schritt zu gehen, es aufzulösen. Wie auch immer das aussieht. Ne? Bist du der, der seinen Willen bekommt, oder die zwischen den Stühlen, oder der, der was aushalten muss, oder die, die ganz vergessen wurde? Wie auch immer, letzter Punkt ist wichtig. Das ist eine Geschichte, ganz kurz, die uns zeigt, was es bedeutet, dass Gott als Begleiter unserer Lösungswege für Ausgleich sorgt. Zeigt, dass Gott als Begleiter für Ausgleich sorgt. Das war jetzt für mich die spannendste Beobachtung in diesem Text hier, weswegen ich ihn eigentlich auch vorbereitet habe überhaupt. Und vielleicht ist euch das auch aufgefallen beim so innerlich Mitgehen, beim Lesen und Hören. Die Figuren der Geschichte werden mit absteigender Stärke geschildert. Sehr kunstvoll gemacht. Ne? Ich habe es mal versucht, hier ein bisschen, weil die nächste Folie, mit dieser Schriftgröße hier zu machen. Ja? Die stärkste Figur der Geschichte ist tatsächlich die Sarah. Sie fordert und sie bekommt genau das, was sie will. Ne? Abraham wird ein bisschen schwächer gezeichnet. Er ist noch hin und her, er muss erst überzeugt werden. Aber Gott schafft es, ihn zu bewegen. Noch schwächer ist eigentlich die Hagar. Ne? Sie macht nur eine Sache in der ganzen Geschichte aktiv. Und das ist noch eine Verzweiflungstat, nämlich das Kind unter den Strauch zu legen und so eine Halbdistanz zu gehen. Das ist das Einzige, was sie wirklich aktiv aus sich heraus tut. Alles andere ist passiv. Und am schwächsten ist natürlich, wir haben es schon gesagt, der Ismael, der weder mit Namen genannt wird und alles wird mit ihm getan. Er wird gesehen von der Sarah, er wird der Hagar auf die Schulter gelegt, er wird unter den Strauch gelegt, er wird von dem Engel gehört, alles passiv. Aber genau gegenläufig zu dieser Stärke der Figuren ist die Zuwendung Gottes. Mal hier mit dieser Flamme so ein bisschen mehr oder weniger kitschig versucht einzufangen. Ja. Also Sarah hat überhaupt keine Begegnung mit Gott, gar nichts. Sie sieht nur, es passiert, was ich will, scheint nicht ganz schlecht gewesen zu sein. Das Einzige. Abraham hat zumindest ein Gespräch, immerhin eine Gottesansprache. Hagar erlebt noch mehr. Sie wird erinnert an diese alte Begegnung mit diesem Gott, der mich sieht, und sie macht erneut diese Erfahrung und sogar jetzt ein Gott, der mich hört, auch noch dazu, und er handelt und wieder wird sie gerettet und macht diese schöne Erlebnis. Aber die stärkste Gotteserfahrung macht natürlich Ismael. Ja, fast ein Drittel des Textes hier bei mir ist die Schilderung des Segens, den er empfängt. Und wenn man ihn mal vergleicht mit dem Segen, den Abraham bekommt, ist er fast identisch. Fast gleich. Und ist euch aufgefallen, wie der Text so schön subtil da spielt? Was ist sein Beruf später? Wisst ihr es noch? Bogenschütze. Das spielt natürlich mit dieser Halbdistanz vorher einen Bogenschuss weit. Und wo wohnt er? In der Wüste. Wird sogar zweimal hier gesagt, im letzten Satz, damit man es wirklich nicht verpasst, ganz überzählig. Er wohnte in der Wüste Paran. Man soll natürlich denken, der Ort, wo er fast gestorben wäre, der wird zu seiner Heimat. Ja, was für eine Resilienz nimmt dieses Kind mit aus dieser Begegnung heraus. Also diese ganze Zuwendung Gottes den Schwächsten in unseren Prozessen gegenüber. Und da müssen wir natürlich die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Das heißt nicht einfach pragmatisch handeln und Gott kümmert sich um die Brocken bei uns, sondern das warnt uns auch. Das sagt, bei den Schwächsten in euren Prozessen bekommt ihr es mit Gott zu tun. Und gleichzeitig ist hier natürlich diese schöne Verheißung drin, dass Gott alles das auch ausgleichen hilft, was durch unsere seltsamen und schwierigen Prozesse manchmal ins Wanken gerät. Und diese Seelsorge sollen wir uns vorbildlich nehmen hier. Wir sollen darauf achten, dass in unseren Prozessen, die wir auflösen, man sich den Schwächsten zuwendet. So wie Gott es hier macht. Gott steht auf der Seite der Schwachen. Ja, ich finde eine schöne Geschichte. Sie hilft uns vielleicht gütiger auf die eigene Vergangenheit und Gegenwart und die Akteure zu sehen. Der Segen schlängelt sich durch unsere Systeme mit Gebet und seelsorgerlicher Vorsicht, ermutigt sie auch unbequeme Schritte zu gehen, zu glauben, dass Gott auch aus unseren schlechten Lösungen, wie Bonhoeffer das so wichtig war, etwas Gutes machen kann. Alle Schwachen haben Gott auf ihrer Seite. Darum sollen wir nicht gedankenlos handeln, aber mutig unsere Dilemmata auflösen. Ja, ich bete nochmal. Herr, jetzt bringen wir dir unsere verfahrenen Situationen, unseres Lebens, unsere Familien, der Gemeinde und unseres Landes, dem wir leben, unserer Welt. Lass uns mutig sein, seelsorgerlich, vertrauend, deine Verheißungen belasten lernen und ganz gewiss sein, du willst jeden Einzelnen von uns segnen. Amen.